Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Zwischen Entdeckung und Nobelpreis liegen bisweilen ganze Welten. Bahnbrechende Erkenntnisse jedenfalls werden oft erst Jahrzehnte später ausgezeichnet. Bei Graphen war das anders. Der Nobelpreis kam schnell und die Kohlenstoffverbindung wurde als wahres Wundermaterial gefeiert. Doch ist es wirklich ein flacher Alleskönner? Davon erzählen Jenny Rieger und Frank Kaspar.
Das Material ist extrem flexibel. Wir können das bis zu 20% dehnen.
Ich war sehr begeistert. Die elektronischen Eigenschaften sind einfach unglaublich beeindruckend nach wie vor. Es ist optoelektronisch spannend, es ist mechanisch extrem gut und stark.
Zudem ist es durchsichtig. Und das sind schon Kombinationen von Eigenschaften, die sehr rar sind.
Sie haben die Leitfähigkeit, sie haben die Verstärkung. Es ist ein sehr, sehr schönes System und es fasziniert.
Atomlage auf Atomlage auf Atomlage.
Für mich kam eben sofort die Frage, was kann man damit machen in Richtung Anwendung?
Atomlage auf Atomlage auf Atomlage.
Wenn man ein Material hat, das ultra dünn ist, das ultra stabil ist, das ultra flexibel ist, dann kann man erwarten, dass da was Spannendes passiert in der Zukunft.
Guten Morgen, es ist Dienstag, der 5. Oktober 2060.
Selbst leuchtende Wände aus dem Wundermaterial machen Lampen überflüssig. Autos filtern mit seiner Hilfe den Wasserstoff für ihre Brennstoffzellen direkt aus der Luft. An einem Seil aus seinen Fasern saust ein Fahrstuhl ins Weltall und bringt Menschen ohne Raketentreibstoff auf eine Raumstation.
Oh, und außerdem surfen wir dank diesem Stoff mit superschnellen Computern im absolut abhörsicheren Internet. Und Handys sind so leicht und flexibel, dass man sie einfach aufrollen und in die Hemdtasche stecken kann.
Und all das dank Graphen. Eigentlich nichts weiter als ein paar Kohlenstoffatome. Ist das der Hightech-Werkstoff für die Welt von morgen?
Zurück zum Anfang. Am 22. Oktober 2004 veröffentlicht das Fachjournal Science den Artikel
Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films, also atomar dünne Kohlenstofffilme, Schichten, in denen elektrische Effekte zu beobachten sind.
Unter den Autoren André Geim und Kostja Novoselov, zwei Physiker der Universität Manchester. Die atomar dünne Kohlenstoffschicht haben sie mit einer geradezu absurd simplen Methode hergestellt.
Man nehme ein Stück Klebeband, ein Stück Graphit, etwa aus einer Bleistiftmine.
Man klebe das Tape auf den Graphitklumpen, ziehe es wieder ab und voilà, wir haben Graphen hergestellt.
Also das muss man sich mal vorstellen, es ist ein Atom dick, dünner geht nicht. Und damit können wir jetzt spielen.
Experimentalphysiker Christoph Stampfer erforscht das Wundermaterial an der RWTH Aachen. Dort wurde dem Stoff sogar ein eigenes Institut gewidmet, das Aachen Graphene and 2D Materials Center.
Die Idee dahinter ist, dass wir das ganze Portfolio von der Grundlagenforschung, wo wir neue Eigenschaften studieren, bis hin zum elektronischen Bauteil und der elektronischen Schaltung integrieren.
Physiker versetzt der neue Stoff in helle Begeisterung. Graphen ist nicht nur super dünn und extrem leicht, sondern auch ultrastabil, flexibel und es leitet Strom und Wärme besser als jedes andere bekannte Material.
Und so dauert es nach der Veröffentlichung des Fachartikels nur 6 Jahre, bis die Pioniere mit dem Klebeband Nachricht aus Stockholm erhalten.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2010 Nobel Prize in Physics jointly to Professor Andrei Geim and Professor Konstantin Novoselov, both at the University of Manchester, United Kingdom, for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene.
Also mit Klebeband und Graphit kann man einen Nobelpreis gewinnen.
Klebeband auf Graphit zu kleben, war natürlich nicht die eigentliche Leistung, für die Geim und Novoselov geehrt wurden.
Auch vor den beiden haben Forschende wohl tausendfach, ohne es zu wissen, Graphen hergestellt, es aber einfach in den Müll geworfen. Geim und Novoselov dagegen untersuchten das Material und entdeckten seine erstaunlichen physikalischen Eigenschaften.
Das ist ja sehr oft so, dass man Dinge unter seiner Nase hat, jeden Tag, aber nicht erkennt, was man damit alles Tolles machen kann. Und bei Graphen war das, glaube ich, auch so.
Rudolf Bracic von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Was ich in der Hand habe, ist sozusagen ein 3D-gedrucktes Modell, vergrößert, damit wir das in der Hand halten können.
Der Physiker hält ein Gitter aus rotem Kunststoff in die Höhe. Kugeln stellen einzelne Kohlenstoffatome dar, Stege die Verbindungen zwischen ihnen.
Was man sehen kann, ist, glaube ich, dass die Atome hexagonal angeordnet sind. Also so wie bei den Bienenwaben eine Bienenwabenstruktur ist. Und es eben so ein zweidimensionales Material ist. Das heißt also, das Ganze in einer Ebene liegt. Ja. Und naja, prinzipiell ist es unendlich ausgedehnt, wenn wir wollen.
Ein zweidimensionales Material, das nur aus Oberfläche besteht, das galt bis vor kurzem als unmöglich.
Es hat früher theoretische Überlegungen gegeben, dass Graphen nicht existieren kann. Dann haben sich manche Leute das ausgerechnet und gesagt, das geht gar nicht, das kann nicht stabil sein.
Diese Forschungszusammenhänge mit Graphen oder zweidimensionalen Schichtsystemen, die haben ja selber auch eine Wissenschaftsgeschichte. Auch die fallen nicht vom Himmel.
Christian Kehrt, Wissenschafts- und Technikhistoriker an der TU Braunschweig.
Graphen ist ja auch schon länger bekannt.
Tatsächlich, schon 1947 beschrieb der kanadische Physiker Philip Russell Wallace die Eigenschaften von Graphen. Allerdings nur in der Theorie. Und in der Zeitschrift für Naturforschung berichtete ein Team von Chemikern der Universität Heidelberg 1962, durch Reduktion von Graphitoxid dünnste Kohlenstofffolien hergestellt zu haben. Darunter vielleicht auch einzelne Lagen von Graphen.
Die Nobelpreisträger aus Manchester haben nicht nur bewiesen, dass es geht. Sie haben auch bestätigt, dass die Eigenschaften von Graphen den theoretischen Erwartungen entsprechen.
Das heißt, das Interessante ist nicht per se der Graphenfilm, sondern die physikalischen neuen Effekte in diesem Material.
Leitend, biegsam und belastbar. Was könnte man aus so einem Material nicht alles herstellen? Flexible Displays, superschnelle Rechner, hochempfindliche Sensoren, ja sogar der Fahrstuhl ins All scheint plötzlich in greifbare Nähe gerückt.
Der Hype um Graphen konnte erst dann entstehen, als man auch neue wissenschaftliche Zusammenhänge fand, die aber gleichzeitig auch diese Innovation versprechen. Sie haben halt hier beides. Sie haben die aufregende neue Physik und gleichzeitig auch die Zukunftsbeobachtung. Das ist wirklich relevant für das Feld der zukünftigen Mikroelektronik.
Wundermaterial Graphen. Der Hype ist geboren.
Wenn man Graphen verstehen will, dann soll man irgendwie ganz analytisch mal gucken, wer sind eigentlich die Akteure in dem Feld und warum.
Eine Demonstration eines Flix. Wir waren in Barcelona auf dem Mobile World Congress und für das haben wir das gemacht.
Christoph Stampfer sitzt in seinem Büro an der RWTH Aachen und öffnet einen kleinen schwarzen Koffer. Uns leuchtet ein transparenter Kunststoffzylinder entgegen. Das Lämpchen dient allerdings nur dem dramatischen Effekt.
Ich habe nämlich auch gesagt, wir haben da so viel Zeit investiert, das zu bauen.
Ja.
Er soll doch bitte ein ordentliches Gehäuse, also Schachtel machen.
Ja, das sieht sehr technisch aus, so von der ganzen.
Und das sieht jetzt
schlicht und ergreifend.
Aber was Sie hier sehen, das ist der erste hochqualitative, flexible Hall-Sensor aus Graphen. Also das, was hier eingebaut ist, also es ist wirklich hier in Aachen gemacht, alles. Und was Sie hier sehen, da vorne, das ist auch, Sie können sehen, es ist sogar transparent, man kann ja leicht durchsehen. Aber da ist diese gekrümmte Folie und da vorne sitzt ein Hall-Sensor aus Graphen. Und damit können wir Magnetfelder messen.
Aha.
Und das ist wirklich sensitiv. Also wir können da mit einem Magnet rangehen. Ich kann Ihnen das Ihnen nachher auch demonstrieren. Also wir haben sozusagen Magneten und dann können wir das mit einem Smartphone auslesen.
Das ist ein Prototyp.
Das ist ein reiner Prototyp, ja. Aber dieser Hall-Sensor hier ist so gefertigt mit einer Technologie, die man hochskalieren kann.
Flexible Magnetsensoren könnten Elektromotoren steuern. Auch in Smartphones und Tablets kommen Hall-Sensoren zum Einsatz. Sie sorgen etwa dafür, dass sich das Display ausschaltet, wenn man ein magnetisches Cover zuklappt.
Was eine Zukunft mit Graphen bereithält, ist noch gar nicht abzusehen. Christoph Stampfer glaubt, dass die Technologie selbst definieren wird, was mit ihr gemacht werden kann.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass in einer Generation die Leute darüber lachen werden, mit was für klobigen Geräten wir in der Hosentasche rumlaufen. Und der Grund, wieso wir das tun, ist hauptsächlich technologischer. Wir haben heute keine guten Materialien, die es erlauben, Handys flexibel zu machen. Wir haben keine guten Technologien, die es erlauben, Displays aufrollbar zu machen.
Rollbare Smartphones.
Aber um die im industriellen Maßstab herstellen zu können, braucht man große Mengen an Graphen. Mit der Klebebandmethode wird das nix.
Christoph Stampfer ist da schon einen Schritt weiter.
Genau, aber ich zeige Ihnen jetzt hier dahinter. Da haben wir jetzt da. Also das ist jetzt das Labor, wo wir den Wachstumsprozess machen. Also in dieser Glasröhre hier, also das ist in diesem Ofen hier, da können wir Temperaturen von über 1000 Grad kriegen. Und dann lassen wir hier Methangas durchströmen. Und hier in der mittleren Zone können wir dann das Graphen wachsen. Also hier können wir wirklich sehr hochqualitatives Graphen wachsen. Und Sie sehen, das ist eine einfache Anlage.
Der Ofen umschließt die etwa 1,50 Meter lange Glasröhre und lässt sich auf- und zuklappen wie ein Waffeleisen. In die mittlere Zone der Röhre legen die Forschenden ein Stück Kupferfolie. Bei sehr hohen Temperaturen spaltet sich der Kohlenstoff aus dem Methangas ab, lagert sich auf der Oberfläche der Folie an und bildet dort das charakteristische Kristallgitter, das an Bienenwaben erinnert. Graphenwachsen nennt Stampfer diesen Prozess.
Kein Hexenwerk. Gutes Graphenwachsen ist kein Hexenwerk. Die Schwierigkeit ist es, von Kupfer runterholen. Diese Transferprozesse sind die entscheidenden Prozesse.
Der industriellen Anwendung von Graphen auf die Sprünge zu helfen, daran gibt es auch großes politisches Interesse. Die Europäische Union hat 2013 das Graphene Flagship aufgesetzt, das größte Förderprogramm, das sie jemals einem einzelnen Material gewidmet hat. Über 10 Jahre hinweg pumpt die Staatengemeinschaft 1 Milliarde Euro in Forschung und Innovation rund um Graphen.
Das Ganze hat einen Vorteil, weil die wissenschaftliche Community in großem Maßstab zusammenarbeiten kann mit diesem Geld. Wir sind jetzt über 150 Partner im Flagship.
Max Lemme von der Firma AMO. Das Gebäude liegt auf dem Campus der RWTH Aachen, ganz in der Nähe von Christoph Stampfers Büro. Lemme sitzt im strategischen Beirat des EU-Flagships. Ein Gremium aus Wissenschaftlern und Industrie.
Ziel des gigantischen Förderprogramms, Graphen aus den Laboratorien in die europäische Gesellschaft zu bringen, um das wirtschaftliche Wachstum anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Nur ist es gerechtfertigt, einen einzigen Stoff mit so großen Erwartungen aufzuladen?
Ja, das ist die Wundermaschine und das Füllhorn der Technik. Also das heißt, alle politischen und gesellschaftlichen Probleme, die es so gibt heutzutage, das gibt ja einige, werden qua neuer Technologie gelöst werden können. Das ist eine Annahme, die diesen Visionen zugrunde liegt. Als Technikhistoriker würde ich sagen, das ist ein ganz kruder und starker Technikdeterminismus. Also wir brauchen Technik, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und darüber kann man natürlich streiten. Man könnte auch sagen, umgekehrt, die Gesellschaft ist es, die die Technikvision ja eigentlich auch bestimmt und bestimmt, wohin die technische Entwicklung gehen soll.
Auf der Website des Graphene Flagships findet sich auch die Rubrik Graphene Produkte.
Die Liste ist allerdings eher kurz und wirkt nicht unbedingt revolutionär. Ein Motorradhelm.
Der Wärme besonders gut ableiten und den Kopf kühl halten soll.
Graphentinte.
Damit lassen sich zum Beispiel leitfähige Schaltkreise ausdrucken.
Fahrradreifen.
Kopfhörer.
Na, und wo sind unsere aufrollbaren Handys? Der Fahrstuhl ins All? Die superschnellen Prozessoren?
Es gibt die Idee eines Hypes, der S-kurvenförmig verläuft. Das heißt, am Anfang wird alles groß aufgebauscht und die Erwartungen sind groß. Dann flaut der Hype ab und so langsam normalisiert sich die Forschung und auch die Innovation. Und es dauert halt eben eine gewisse Zeit, bis man dann am Ende dann auch diese wirklich marktfähigen Produkte hat.
Meint Technikhistoriker Christian Kehrt. Und er erinnert daran, vor dem Graphen-Hype gab es etliche Technologien, die sich nach der Anfangseuphorie erst nach und nach durchsetzen konnten. Zum Beispiel die Luftfahrt.
Luftfahrt war eine neue Technologie, die mit sehr viel Hype und Begeisterung von der Gesellschaft angenommen wurde und auch mit sehr großen staatlichen Mitteln subventioniert wurde. Das heißt, Luftfahrt war ja lange gar nicht rentabel. Das war ein Subventions- und Schuldengeschäft. und war vor allem militärisch interessant. Bis also die Verkehrsluftfahrt marktfähig war, das war ein langer Weg. Ja, und bei neuen Technologien hat man immer so ein bisschen das Problem, dass wirklich radikal neue Technologien anfangs keinen Markt haben. Und wie kann man diese Phase von der Idee oder von der Grundtechnik, die gerade so am Anfang ist, aber noch nicht marktreif, diesen langen Weg überbrücken, bis es kommerziell auch wirksam ist?
Das ist immer so eine Ei-Huhn-Problematik. Ich brauche die höheren Produktionszahlen, damit es billiger wird. Und es muss billiger werden, dass ich die höheren Produktionszahlen habe. Das ist bei jedem neuen Material so.
Bernhard Schartl untersucht an der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung in Berlin, wie Verbundwerkstoffe für die Industrie verbessert werden können. Dabei testet er auch zusammengesetzte Materialien, die Flocken von Graphen enthalten.
Ich komme halt von der Polymerwissenschaft. Ich nutze die als Nanopartikel in Nanokompositen.
Kompositmaterialien werden etwa für die Gehäuse von Laptops und Elektrogeräten verwendet. Und in vielen anderen Bereichen, wo es auf leichte, aber stabile Werkstoffe ankommt. Zum Beispiel im Flugzeugbau. Und auch die Nase des ICE besteht aus einem solchen Materialmix.
Graphen hat dabei den Vorteil, dass es gleich mehrere Eigenschaften auf einmal verbessern kann. Es macht Materialien stabiler und gleichzeitig leitfähig.
Ähnlich vielseitig zeigen sich Graphen-Nanopartikel auch im Flammschutz. Werden sie beigemischt, verbessern sie die Feuerfestigkeit des Werkstoffs. Aber das geht nicht auf Kosten der Stabilität, wie es bei vielen anderen Flammschutzmitteln der Fall ist.
Und deshalb sind solche multifunktionalen Sachen immer sehr interessant. Aber es sind nicht diese Wundermaterialien. Das stimmt nicht.
Bernhard Schartl nimmt die großspurigen Zukunftsentwürfe des Förderprogramms für Graphen dementsprechend gelassen. In seinem Feld leistet das Material jetzt schon eine Menge.
Wenn die Visionen die Erwartungen zu hoch geschraubt haben, ändert das nichts daran, dass was wir erreicht haben, trotzdem ein Erfolg ist. Das sind die Innovationen, die jetzt bei einer Firma oder den Standort Deutschland unser Überleben sichern. Bei solchen Elektrogehäusen, Materialien, sie müssen immer wieder eine kleine Innovation haben. Alle 3 bis 5 Jahre brauchen sie eine kleine Innovation, um einfach nur den Marktanteil oder die Arbeitsplätze oder den Wirtschaftsstandort Deutschland zu erhalten. Und wenn es halt nur Nischenprodukte sind, ist das trotzdem ein wesentlicher Beitrag. Nur so geht's.
Die Brücke zwischen der Grundlagenforschung an Graphen und industrieller Verwertung auch in der Elektrotechnik zu schlagen, ist das Ziel von Max Lemmes Firma AMO in Aachen. Er glaubt an eine Zukunft mit Graphen. Was genau die Anwendung sein wird, die den Stoff unersetzbar macht, weiß allerdings auch er nicht.
Also unbestritten ist das Material unfassbar gut in vielen Aspekten. Also das hätte man vorher so nicht geglaubt. Und dann gibt es Artikel in renommierten Zeitschriften, die werden von der Presse aufgegriffen und so ein Thema wird dann heiß und so entsteht der Hype. Wir wissen eben auch ganz genau, dass es was anderes ist, einmal eine Materialeigenschaft zu zeigen und andererseits ein Produkt herzustellen, millionenfach, und das zu verkaufen.
Noch klafft eine Lücke zwischen Grundlagenforschung und Industrie. Als Beispiel nennt Max Lemme Magnetfeldsensoren, die als Prototyp in Christoph Stampfers leuchtendem Koffer bereits funktionieren.
Die Eigenschaften der Magnetfeldsensoren hängen aber ganz klar mit dem Material zusammen. Das heißt, wenn das Material schwankt, ist auch jeder Sensor wieder anders. Und da geht es eben los. Dann ist es eben als Produkt nicht mehr klar spezifizierbar. Wenn man weiß, da sind riesige Schwankungen drin, dann kann man dieses Produkt nicht auf den Markt bringen, im Grunde genommen.
Das Graphene-Flagship könnte dabei helfen, die Durststrecke zu überwinden.
Man redet heute oft von sogenannten TRLs, Technology Readiness Level, also Technologiereifegrad im Grunde genommen. Das ist mal definiert worden von der NASA, die dann am Ende sagt, okay, wenn ich von 0, von der Idee bis zu 9 gekommen bin, bei 9 kann ich die Rakete abschießen auf den Mond. Das war so ein bisschen die Idee dabei. Dann haben wir uns in dem Graphene-Flagship wirklich bewegt entlang dieser Wertschöpfungskette oder dieser Technologiereifegradkette. Und jetzt sind wir einfach in einem Bereich, wo wir vielleicht bei 5, 6 sind, 7 vielleicht schon, wenn man ganz mutig ist. Erste Produkte gibt es. Gut, das sind jetzt nicht die Produkte mit den höchsten Anforderungen an das Graphen. Aber wir bewegen uns nach oben. Das heißt, es wird aufwendiger. Und deswegen muss auch immer klarer werden, was man damit macht, damit auch die Industrie entsprechende Gelder bereit ist zu investieren.
In der Grundlagenforschung ist Graphen allerdings erst der Anfang. Der Einstieg in eine neue Welt zweidimensionaler Stoffe.
Zu Besuch bei Ursula Wurstbauer. Die Physikerin leitet an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster eine Forschungsgruppe für Nanoelektronik. Auch sie ist fasziniert davon, wie viele Möglichkeiten Graphen eröffnet.
von der Biomedizin, Lebenswissenschaften bis hin zur Quantentechnologie. Es gibt Anwendungsbeispiele oder Prototypen, die zeigen, man kann, wenn ich ein entsprechendes Pflaster auf die Haut klebe, aus dem Schweiß der Haut den Glukosespiegel messen, was im Bereich der Diabetesmedizin hilfreich ist. Und ich denke, da gibt es noch weitere Anwendungsmöglichkeiten.
Durch Graphen ist die Wissenschaft auf viele weitere 2D-Materialien aufmerksam geworden, die nur darauf warten, untersucht zu werden. Genau das tun Ursula Wurstbauer und ihre Kollegen.
Dann würde ich Sie mal bitten.
Hier in die Schleuse.
Genau, in die Schleuse.
Rudolf Bratschitsch weist den Weg ins Labor, wo sein Team ein Experiment für uns aufgebaut hat.
Das Labor ist also da hinten. Wir müssen uns dann auch ein bisschen umziehen. Und was anziehen, weil wir versuchen, dass wir möglichst wenig Staub in den Raum hineinbringen. Deswegen kriegen wir so einen netten Mantel.
Was wir jetzt hier anschauen wollen, das ist hexagonales Bonitrit. Und in diesem hexagonalen Bonitrit, da gibt es Einzelphotonen in Mitte. Wir haben mal so ein kleines Experiment aufgebaut, wo man das jetzt mal sehen kann. Und ich hoffe, dass wir dann auch ein bisschen was hören können.
Wie Graphen ist auch hexagonales Bornitrit ein zweidimensionales Material. Postdoc Robert Schmidt dreht am Konfokalmikroskop. Darin wird die Bornitritprobe mit einem Laser beschossen, der einzelne Photonen, also Lichtteilchen, freisetzt.
Wir haben hier hinten einen Detektor, der funktioniert. Ja, so ein vergleichbares Beispiel wäre so ein Geigerzähler, wie man den für Radioaktivität hat. Das heißt, ein einzelnes Photon trifft auf den Detektor, dieses Photon wird extrem verstärkt und gibt einen Puls aus. Und diesen Puls, den kann ich natürlich hörbar machen, indem wir ihn auf einer Box zum Beispiel gehen, auf einen Lautsprecher. Und das kann man jetzt mal hören. Das wäre jetzt sozusagen erstmal so ein Rauschen, ein Knacken. Das sind jetzt sehr viele dieser Photonen, die man gerade hört. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiter dingt, dann merkt man schon, dass man jetzt diese Plops, die man hört, das sind die einzelnen Photonen, die auf dem Detektor eintreffen.
Ein Material, das einzelne Photonen aussendet, könnte für viele Anwendungen nützlich sein. Etwa für Quantencomputer und zum abhörsicheren Übertragen von Daten.
Theoretische Physiker haben ausgerechnet, dass es rund 1600 chemische Verbindungen geben müsste, aus denen sich zweidimensionale Materialien herstellen lassen. Und alle haben unterschiedliche Eigenschaften.
Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Auch Nobelpreisträger Kostja Novoselov, der zusammen mit Andrei Geim die erstaunlichen Eigenschaften von Graphen entdeckt hat, setzt große Hoffnungen in die anderen 2D-Materialien.
Having this library of the two-dimensional materials also give you really nice opportunity beyond physics in the material science.
Die Bibliothek der 2D-Materialien eröffnet ein spannendes Feld, sagte Novoselov im Sommer 2019 auf einer Nobelpreisträgertagung in Lindau. Denn die unterschiedlichen Materialien können miteinander kombiniert werden.
Putting them together in a way Mother Nature never intended it to be, and just picking one layer of atoms, putting there, and then just next one, next one, next one.
Der Clou: Auf diese Weise lassen sich Funktionen direkt in das Material einbauen.
Wenn wir zweidimensionale Materialsysteme nehmen und daraus komplexere Stapel herstellen wollen, sogenannte Heterostrukturen, fangen wir an, dass wir erstmal ein Material System, welches wir wollen, am besten in der Monolage, auf ein geeignetes Substrat aufbringen. Dann fangen wir an mit dem nächsten Materialsystem, welches dann als nächste Schichtfolge kommen soll.
Ursula Wurstbauer und ihre Kollegen an der Uni Münster haben es ausprobiert. In Handarbeit stapeln sie Schicht für Schicht für Schicht verschiedener 2D-Materialien übereinander. Es braucht eine Menge Geduld und Fingerspitzengefühl, um die wenige Mikrometer großen Flocken unter dem Elektronenmikroskop in die richtige Position zu bringen. Aber im Prinzip funktioniert es wie mit Legosteinen, sagt der Physiker Markus Donat.
Die kann ich einfach aufeinander bauen, die unterschiedlich farbigen Lego-Platten oder Lego-Bausteine. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der so toll ist, dass man eben das Graphen als Ausgangspunkt hat, aber es bleibt dabei nicht stehen, sondern ich habe einmal die gesamte Palette von Physik in einer Materialklasse vereint und kann darauf hoffen, dass man damit wirklich dann was machen kann.
Die Anwendung, die die Welt verändert, die Killer-Applikation, wird sie vielleicht nicht aus Graphen sein, sondern aus geschichteten 2D-Materialien?
Das ist genau das Schwierigste, die Killer-Applikation zu finden.
Rudolf Bracic erinnert an die Präsentation des ersten Smartphones, das sich allein mit einem Touchscreen bedienen ließ.
Das Handy ist damals präsentiert worden von Apple, ja. Da war dann jedem klar während der Präsentation, das ist die Killer-Applikation, hier ist sie, wird gekauft. Aber sehr oft ist es nicht so, da ist die Killer-Applikation nicht sichtbar. Und ich glaube, bei den 2D-Materialien werden wir vielleicht mehrere Killer-Applikationen haben, aber also ich persönlich kenne sie noch nicht.
Es lohnt sich, in verschiedene Richtungen zu forschen, findet Markus Donat. Gerade im Feld der 2D-Materialien mit ihren zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.
Wirklich neue Ideen, die entstehen eben meistens nicht durch zweckgebundene Forschung, sondern entweder durch ganz überraschende Dinge, die einen einfach überraschen, man es gar nicht erwartet, oder durch Dinge, die sehr langwierig sind. Also ich glaube, man braucht wirklich beides. Man braucht solche Programme, die ein Modethema wirklich zur Reife bringen und zu Produkten führen. Und man muss weiterhin die Freiheit haben, an exotischen, an Ideen weiterzuarbeiten, die noch gar nicht so im Blickfeld stehen und wo man das Produkt noch gar nicht sieht.
Ergebnisoffen forschen und trotzdem die praktische Anwendung im Blick behalten. Schon bei der Grundlagenforschung die Industrie mitdenken. Ein Spagat.
Ich habe mich immer verwundert, weshalb Wissenschaftler sich so stark auf dieses gesellschaftliche Spiel einlassen mit den Erwartungen. Das ist nämlich auch ein rutschiges Parkett.
Die hohen Erwartungen an Graphen und seine zweidimensionalen Verwandten sind kein rein wissenschaftliches Phänomen. Sie entstehen aus einem Zusammenspiel verschiedener Akteure, sagt Technikhistoriker Christian Kehrt.
Der Staat, die Wirtschaft und die Wissenschaft, die koppeln sich immer enger und das ist ein Trend, in dem steht auch die Nanotechnologie oder auch die Graphenforschung. Ich würde aber nicht sagen, dass dadurch jetzt die Autonomie der Wissenschaft völlig bedroht ist. Ja, das wäre zu viel. Also ich würde sagen, die orientieren sich immer stärker an außerwissenschaftlichen Kriterien, also gesellschaftliche, ökonomische, politische Anforderungen an Forschung werden immer stärker und mächtiger. Und das merkt man dann auch an Universitäten, die ja eigentlich per se sich nicht als innovativ vermarkten müssen. Warum machen Universitäten das? Weil sie so stark an Drittmitteln orientiert sind.
Und auch wir sind nicht ganz unschuldig.
Die Medien spielen dabei eine große Rolle. Also sie selbst mit ihrem Feature spielen bei der Wahrnehmung von Graphen eine große Rolle und ich in dem Moment, in dem ich dieses Interview gebe, auch. Das heißt, wir alle sind dabei, diese Erwartungen an Graphen mit zu konstruieren.
Vielleicht wird das Wundermaterial sich nicht als Komponente von Weltraum, Fahrstuhl und aufrollbaren Handys bewähren, sondern subtiler, alltäglicher.
Wer weiß, also es könnte auch sein, dass sich herausstellt, dass die Permeabilität, also das ist ein extrem enges Gitter, da kommt Sauerstoff nicht durch. Es könnte am Ende sein, dass das dazu führt, wenn man das wirklich großskalig herstellen kann und in Folien integrieren, unsere Haushaltsfolien, die könnten plötzlich wesentlich dichter sein. Vielleicht wird es das. Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage und die Zukunft ist einfach schwierig vorherzusehen.
Christoph Stampfer und seine Kolleginnen und Kollegen sind sich sicher. Graphen und andere 2D-Materialien werden Wissenschaft und Industrie noch lange beschäftigen.
Was wird bleiben vom Graphen-Hype? Hightech-Revolution oder Haushaltsfolie?
Um das abschließend zu beantworten, brauchen wir vielleicht einfach noch etwas Geduld.
Es braucht Zeit. Es braucht nur in die Geschichte zurückschauen. Auch Silizium. Entdeckt wurde es 1824. Die erste integrierte Schaltung war 1958. Das hat lange Zeit gebraucht. Graphen in der Form, wie wir es mit heute arbeiten, ist 2004. Das ist alles noch extrem jung. Und was am Ende wirklich rauskommt, ich glaube, das müssen wir auf uns zukommen lassen.
Zukunftswerkstoff Graphen, der flache Alleskönner. Das war ein Feature von und mit Jenny Rieger und Frank Kaspar. Verantwortlich für Ton und Geräusche war Andreas Stoffels, die Regie führte Beatrix Ackers und die Redaktion hatte Martin Meyer.